Schneller, aktueller, OE24.
OE24 bringt die News direkt zu dir.
OE24 ist immer und überall.
Am Handy,
am Laptop,
auf Social Media,
im TV,
als Newsletter
und täglich als Gratis-Zeitung in deiner Entnahmebox.
Schneller, aktueller, OE24.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Die Insider. Journalisten, Politiker, Experten diskutieren die Themen des Tages. Der Blick hinter die Kulissen zu den Themen des Tages. Die Insider. Die Themen des Tages heiß diskutiert.
Ja, und da sind wir am Schluss dieser spannenden Fellner Live-Sendung am Donnerstagabend mit einem Umfragebeben für Herbert Kickl und die FPÖ. Also man kann nicht früh genug aus der Regierung flüchten, um nicht sofort von den Wählern dafür belohnt statt bestraft zu werden. Und mit einem Sensationswert von 8% Zustimmung für unseren neuen Kanzler Christian Stocker, das ist Weltrekord, glaube ich. Es gibt niemanden auf der Welt,
der so
mit 8% Zustimmung, das hat mit zynisch nichts zu tun. Ich meine, das hat es ja auf der ganzen Welt noch nicht gegeben, dass einer mit 8% Zustimmung Kanzler wird. Aber in diesem Land ist alles möglich. Warum nicht auch das? Und wir sind ja auf Weltrekorde spezialisiert. Warum nicht auch auf politische? Wir müssen dazu sagen, dieser Insider, ich meine, wenn Sie jetzt auf die Uhr schauen, verstehen Sie auch warum, ist bereits am Nachmittag aufgezeichnet worden. Isabel und Daniel und ich müssen zeitig schlafen gehen, weil morgen ein spannender Tag auf uns zukommt. Und deshalb haben wir am Nachmittag diesen Insider aufgezeichnet und können Ihnen jetzt nicht das Geheimnis verraten, ob diese Bruchpiloten, die jetzt unsere neuen Starpiloten werden, am Nachmittag bereits beim Präsidenten in der Hofburg eingeflogen sind oder noch nicht. Oder ob sie, wie die Isabel immer gesagt hat, erst am Donnerstag, also morgen kommen werden, das ist offen. Wir wissen auch nicht, ob das Ganze noch in letzter Sekunde gescheitert ist, davon gehen wir aber nicht aus. Und deshalb analysiere ich jetzt mit Isabel Daniel, die uns das ja alles schon seit Tagen in dieser Form vorausgesagt hat, inklusive, dass der Finanzminister zur SPÖ wandern soll, diesen Stand von heute Nachmittag, der spannend genug ist, weil in Wahrheit geht es erst morgen am Donnerstag vermutlich so richtig weiter. Isabel, sag uns, was war der Stand vom Nachmittag? Wer saß da mit wem beieinander? Warum hat das Ganze so lange gedauert, dass man nicht, wie von mir eigentlich erwartet, um 14 Uhr beim Bundespräsidenten war, sondern so wie von dir eigentlich erwartet, vielleicht erst morgen, das werden wir ja wissen, vielleicht sind sie jetzt gerade dort, es ist Mitternacht, Geisterstunde.
Ja, ich weiß nicht, ob Sie den Bundespräsidenten so ärgern wollen, dass Sie knapp vor Mitternacht hingehen wollen, aber also ich meine, man weiß ja nie.
Du hast ja immer gesagt, es wird eher der Donnerstag werden. Sie wissen es jetzt schon, wir wissen es noch nicht. Isabel, was war also diese Runde, warum hat es so lange gedauert und hat man sich jetzt inhaltlich schon geeinigt oder ist es nach wie vor ein Bruchpilotenkurs?
Also nein, ich sehe es ja ein bisschen weniger kritisch als du, weil sie ja noch nicht so lange verhandeln. Ja. Das muss man dazu sagen. Ja, sie haben zwar für
nur
die
130
Fisch,
Tage.
Nein, sie hatten für die Fisch verhandelt, Schwarz-Rot, Neos, wobei jetzt würden einige der Verhandler sagen, stimmt nicht, weil wir haben natürlich einiges an Gerüst, bla bla bla. Aber du weißt es, aber in Wirklichkeit finden ja diese informellen Gespräche erst seit genau einer Woche statt. Niemand wollte es ja offiziell, verstehe ich, nachdem zweimal sowas schon gescheitert ist, als Regierungsverhandlung bezeichnen, sondern sie wollten das machen, was seinerzeit 2000 dann Schüssel und Haider gemacht hatten, als die anderen Regierungsverhandlungen gescheitert sind, erst mit einer fertigen Ansage zum Bundespräsidenten gehen.
Genau. Gehen und, das müssen wir unseren Zusehern sagen, erst dann kommt der Regierungsbildungsauftrag. Die Herrschaften verhandeln ja derzeit beim Café, könnte man sagen, der Regierungsbildungsauftrag, wenn ich das richtig verstehe, Isabel, den kriegen Sie ja erst.
Du brauchst den Regierungsbildungsauftrag gar nicht, deswegen habe ich dieses Modell Wolfgang Schüssel, Jörg Haider, die hatten nie einen Regierungsbildungsauftrag, weil das ist in Österreich eher eine Usance als eine Voraussetzung.
So, dann sagst du, wir sind fertig, bitte geloben Sie uns an.
Ich glaube, dass es so ablaufen wird, dass Sie zu ihm gehen werden, zum Bundespräsidenten, werden und sagen werden, ja, wir haben uns jetzt geeinigt, wir müssen aber noch, und das muss man den Leuten auch dazu sagen, wir müssen jetzt alles noch zu Papier bringen, weil das geht es natürlich um Details, auch beim ganzen Budget. Wir reden
Details
ja,
ausverhandeln.
Das ist gar nicht so easy cheesy.
Und noch die Posten vergeben.
Das ist das Gespräch heute. Vielleicht, dass wir das jetzt einmal aufgliedern,
also, wie es gelaufen ist. Was ist jetzt heute gelaufen?
Es hat als erste von 8 bis 11 Gespräche gegeben über das Budget. Da hat man de facto einen Durchbruch erzielt, hat aber noch ein paar Details, die man schlussendlich ausverhandeln muss. Und der Teufel liegt bekanntlich manchmal im Detail. Aber die groben Linien sind quasi ausgemacht.
Dann da behauptet ja unser Günther Schröder, liebe Isabel, dass ausverhandelt wurde zwischen den beiden das, was FPÖ und ÖVP schon andiskutiert hatten, nämlich eine Erhöhung der Krankenversicherung für alle Pensionisten, die etwa 240 Euro im Jahr ausmacht, wo jetzt der Peter Westenthaler sagt, dem hätte die FPÖ nie zugestimmt. Bitte. Ist das richtig? Ist das ausverhandelt worden heute?
Nein, die FPÖ hatte dem zugestimmt, weil die FPÖ hatte sogar noch weit mehr zugestimmt. Dann hat nur jemand aus der ÖVP das erfahren, der nicht einverstanden war, hat das an die Öffentlichkeit gespielt. Und Ingrid Korosek, die ÖVP-Pensionistenvertreterin, hat ihren SPÖ-Kollegen angerufen und die beiden sind dagegen Sturm gelaufen.
Hat aber nichts genützt, weil die haben das heute offenbar trotzdem beschlossen.
Nein, haben einen weiteren Teil verhindert und das war der Mini-Kompromiss. Da war mein Letztstand, über die Details darüber wird noch geredet, aber an sich sollte das kommen und das ist ein bisschen die Wirtschaftskammer, vielleicht das wird das erklären, wie das abgelaufen ist. Die Wirtschaftskammer hat extrem gedrängt, dass sie diesen Beitrag der Pensionisten wollen, weil die sagen, dass
zur Krankenversicherung 240 Euro im Jahr.
Dafür soll es im Gegenzug, schauen wir mal, ob das kommt, ja, die Möglichkeit geben, dass du steuerlich verbesserter sehr wohl auch dazu verdienen darfst. Weil im Moment ist ja die Zuverdienstgrenze für Pensionisten so negativ, dass es eigentlich sich für viele nicht auszahlt.
Also den Pensionisten werden 240 Euro aus der Tasche gezogen, das muss man mal feststellen. Das wird einen ziemlichen Proteststurm auslösen, auf den sich die beiden einstellen, weil Pensionisten sind heilig in Österreich, die dürfen nicht angreifen. Und du sagst, in Wahrheit ist aber da schon auch was Positives am Horizont zu sehen, nämlich die Pensionisten, die wollen, können jetzt was dazu verdienen und müssen dann weniger oder gar keine Steuer zahlen.
Genau, und das könnte natürlich schon ein Vorteil sein. Im Gegenzug für das, was die Wirtschaftskammer da bekommen hat, hat die SPÖ aber dann eine Erhöhung der Bankenabgabe bekommen. Ja. Das war quasi der Grund, warum es das letzte Mal eigentlich gescheitert ist.
Die jetzt keine Bankenabgabe, sondern ein Kreditfonds wird.
Genau, das soll natürlich auch zeitlich begrenzt sein, alles, aber das haben ja sogar ÖVPler gesagt.
Nicht ins Budget, sondern soll die Wirtschaft ankurbeln durch Wohnbaukredite
ist
und
ja
durch
auch
Start-up-Kredite.
Ist ja auch alles wichtig und man muss dazu sagen, das haben ja auch ÖVPler gesagt, kein Mensch bei uns versteht, wenn man nicht auch die Banken da einbezieht, weil das geht sich nicht aus. Hm? Genau, also da hat man so Kompromisse. Dann der ganze Rest, den Blau-Schwarz eingemeldet hatte, war ja eh schon anhand der Papiere, die ÖVP, SPÖ und NEOS ausverhandelt hatten, Klimabonus in der Form weg. Bildungskarenz nur noch leid, also mit
also
viel
die
schärferen
SPÖ
Kriterien.
Hat in Wahrheit das FPÖ-ÖVP-Papier geschluckt.
Na, ehrlich gesagt,
das in Brüssel schon liegt.
Ehrlich gesagt, das war ja das Papier, das ÖVP, SPÖ und NEOS schon geplant hatten. Und das dann ÖVP und FPÖ, deswegen haben sie sich ja so rasch geeinigt. Nur was jetzt dazu kommt, sind eben leichte soziale Maßnahmen wie Banken und Sonstiges, damit du eben nicht nur sagst, okay, du lässt alle Zahlen von Pensionisten.
Und Isabel, sag uns bitte als unsere Insiderin, wird jetzt damit dieses Defizitverfahren endlich vom Tisch sein? Oder kriegt man das jetzt erst recht um den Hals?
Nein, ich glaube, dass das Defizitverfahren damit vorerst vom Tisch ist. Aber ich habe mit einem Insider aus dem Finanzbereich geredet, aus der Politik, der mir gesagt hat, Vorsicht, ob diese Zahlen überhaupt halten werden, nämlich diese 6,3 Milliarden Sparbedarf, weil die Wirtschaft sich noch weiter eintrübt, die Inflation wieder steigen wird. Und der hat gesagt, auf den nächsten Finanzminister, und darauf kommen wir ja noch, könnte ein noch höherer Sparbedarf kommen.
Hast du schon
geschrieben?
Wie immer völlig richtig informiert.
Aber so. Es gibt auch etwas Positives, ja, nur das muss der nächste Finanzminister so ausdehlen. Du kannst die Ausgaben für Landesverteidigung, nämlich sowohl ins Innere als auch für die EU, abschreiben. Und das könnte dann natürlich dieser Regierung wieder ein bisschen mehr finanzieller Spielraum geben.
So, wir kommen zurück zum heutigen Tag. 8 bis 11, also die Diskussion über das Budget und offenbar eine Einigung, richtig?
Eine de facto Einigung. Also wenn du mit ihnen redest, erklären sie dir, es wären noch Details.
Und was ist dann nach 11 Uhr passiert? Warum sind die dann nicht um 2 oder 3 beim Bundespräsidenten angetanzt?
Das war nicht vorgesehen. Das wurde lanciert. Es gingen dann Sachen an die Medien. Das ist dann beiden Seiten nicht sehr recht gewesen. Dann haben beide Seiten schon wieder gesagt, gibt es da doch schon wieder Saboteure. Weil das war ja während Schwarz-Rot-Pink die ganze Zeit der Fall, dass da Einzelne sabotiert hatten. Sie haben auf jeden Fall eine Stunde Pause gemacht, ob Kaffeepause oder Telefonpause oder was auch immer. Und haben dann um 12 wieder begonnen zu verhandeln. Und da ging es dann noch um ein paar inhaltliche Details, aber, und das ist jetzt das ganz Entscheidende, da haben sie zum ersten Mal offiziell begonnen, über Ministerien zu reden. Verstehe. Weil da wollten sie nicht dieses Theater, das Blau und Schwarz hatten, 14 Tage über Ministerien reden, sondern eben jetzt erst.
Und dieses Geplauder über die Ministerien sitzen wir jetzt beieinander. Was hast du denn für ein Gefühl, werden diese Ministeriengespräche letztlich bringen, weil die sind ja noch mitten im Laufen und wir sitzen einstweilen hier. Ja?
Also schauen, wir haben Vertreter der ÖVP, denen ich Glauben schenke, gesagt, dass ihnen absolut klar ist, dass sie sich entscheiden müssen, entweder Finanzen oder Innenministerium. Sie werden nicht auf beide Ressorts. Und dass es da in beiden Parteien zwei unterschiedliche Denkschulen gibt. Es gibt in der ÖVP einige, die sagen, na, wir müssen um das Finanzministerium kämpfen. Andere sagen, nein, holen wir uns das Innenministerium, weil da können wir jetzt Stärke zeigen. Und das ist die einzige Möglichkeit, gegen die FPÖ zu beweisen, dass wir sehr wohl auch hart in Migration und Asyl
außerdem,
und ich weiß nicht, was sind.
Die versteckten Netzwerke bis zu Pilnacek.
Weiß ich nicht. Also ich kenne die Gerüchte.
Aber ich ahne es.
Ich kenne die Gerüchte auch, aber was ich nicht weiß.
Aber dass die Netzwerke, die schwarzen Netzwerke dort sind, darüber braucht man nicht reden. Das weiß ja wohl jeder.
Es gab natürlich immer schwarze Netzwerke. Die Roten wurden im Großen und Ganzen seit 2000 eliminiert. Und in der Zeit von Herbert Kickl wurden ein paar blaue Netzwerke installiert. Aber die dürften relativ geschickt wieder rausgekickt worden sein.
Gut. Das heißt,
also ich persönlich glaube, wenn ich das nur sagen darf, weil du erinnerst dich zurück in den Koalitionen SPÖ-ÖVP, wo die SPÖ den Kanzler gestellt hatte, hatten Werner Faymann und Co. der ÖVP das Finanzministerium als Vizekanzlerpartei überlassen. Ich glaube, dass das jetzt auch passieren wird in der SPÖ. Ich glaube, dass die SPÖ auch sagen wird, auch wenn es da auch zwei Denkschulen gibt, die einen sagen, na, wieso sollen wir in Zeiten des Sparpakets jetzt plötzlich das Finanzministerium übernehmen, übernehmen wir lieber das Innenministerium. Andere in der SPÖ sagen, na bitte nicht das Innenministerium, weil da haben wir uns immer die Hände verbrannt. Entweder hat es geheißen, wir sind zu hart oder zu weich oder zu was auch immer. Also ich glaube, es wird das Finanzministerium, wenn Peter Hanke Wiens Finanzstadtrat bei seinem Nein bleibt, und derzeit wirkt das Nein sehr entschlossen.
Das wäre ja der logische Finanzminister,
ja, aber du kannst
auch
niemanden,
der Einzige, der es kann, auch wenn man ihm vorwirft, dass er in Wien ein noch größeres Defizit produziert hat als
näher. Ich weiß nicht, ob er der Einzige ist, der es kann, aber er könnte sicher, er wäre auch mit der ÖVP kompatibel, muss man ganz klar sagen. Aber es gibt noch einen zweiten, der mit der ÖVP kompatibel ist, und das ist der ehemalige ORF-Generaldirektor.
Dein Lieblingskandidat, den du als Erste geoutet hast und den wir jetzt mittlerweile alle nennen.
Ja. Und der auch kaufmännischer Direktor des ORF war, der sich wirklich mit Zahlen gut auskennt, der auch wirklich, das weißt du, der hat gute Budgets für den ORF hingelegt, gilt als Pragmatiker, gilt aber als Vertrauter von Wiens Bürgermeister Michael Ludwig und nicht unbedingt als Darling vom Andreas Babler.
Dem wird schlecht, wenn er den Namen Wrabitz hört.
Das glaube ich auch. Deswegen wird das natürlich spannend werden. Ich wollte es nur etwas zurückhaltender ausdrücken. Aber das wird eben spannend. Aber wir wissen natürlich auch, wie die Machtverhältnisse in der SPÖ ausschauen. Also ein mächtiges Amt für Wien muss es geben.
Ich bekomme keinen Kandidaten, oder ist da jetzt jemand aufgetaucht aus dem Nein. Die Julia Herr wird ja wohl nicht Finanzministerin
werden, Gott bewahre, oder? Nein, er kann sich natürlich einen Spaß machen, an den ich aber nicht glaube. Und ich weiß nicht, inwieweit er dann die ÖVP zur Weißglut treibt und den Nikolaus Kowal vorschlagen, der, wie du weißt, auch tatsächlich Wirtschaft und Finanzerfahrung hat, aber natürlich eindeutig positioniert wäre.
Und zwar wie?
Und naja, schon eher links positioniert. Und ich glaube, dass das der ÖVP nicht allzu...
Er könnte, wenn ich einen kleinen Scherz machen will, natürlich auch den König der Excel-Liste, Max Lercher, und seine Freundin vorschlagen, die sich ja seinerzeit bei seiner Wahl so fulminant verrechnet haben. Man muss ja dazu sagen, schön, wenn die SPÖ jetzt das Finanzministerium übernimmt, weil das die rechnen können, haben sie ja mit der Auswertung des Wahlergebnisses von Tosk und
Wabler bewiesen. Aber deswegen tippe ich ja auf einen externen, wie den Alexander Brabetz, weil der kann rechnen. Genau.
Weil der war damals bei der Auszählung nicht dabei, muss man sagen. Ja?
Richtig. Genau. Aber natürlich kann der Andreas Babler auch, muss man auch dazu sagen, plötzlich überraschend sagen, ich will doch das Innenministerium, weil ich hätte einen Kandidaten, der sitzt im Burgenland und heißt Hans-Peter Doskozil. Man weiß ja nie. Ich mache ja einen Spaß. Also ich sage, auch da wüsste ich
nicht. Aber Max Lercher stünde zum Beispiel zur Verfügung.
Ja, aber der will ja lieber mit den Blauen, also vielleicht in der nächsten rot-blauen Regierung irgendwann.
Also das Hauptproblem ist ja, dass der Andreas Babler eigentlich außer seinen zwei wirklich grandiosen Frauen, Julia Herr fürs Umweltministerium und Eva-Maria Holz-Leitner für das Frauen- und Familienministerium eigentlich niemand hat. Na, Doris Achtung, Buresch kommt mit seinem Freund Feind, Hergovich,
ja, wo man nicht weiß, ist jetzt auf der Seite
vom sag ja, wo man nicht weiß, kann man den dem Babler zurechnen oder nicht, weil er eigentlich sein Rivale ist und war. Was sagst du? Der Hergovich wird kommen. Als was? Als Infrastruktur.
Als Infrastrukturminister, also der ist jetzt der eindeutige Schützling von Doris Bures, die natürlich jetzt in diesen Verhandlungen dann auch dabei sind.
Interessanterweise auch von Ludwig, das heißt der niederösterreichische FPÖ-Obmann wird jetzt plötzlich von der Wiener Doppelagentin, nämlich das meine ich voll Scham und voll Bewunderung, Doris Bures favorisiert.
Ja, er ist das Liebkind von Doris Bures. Ich würde nicht sehr viel Geld wetten, dass er auch das Liebkind vom Wiener Bürgermeister ist. Aber ich glaube, der lässt Doris Bures gewähren, weil die ist wiederum sein Liebling.
Der am liebsten natürlich den Peter Hanke sitzen, den Wiener Stadtrat. Und der hat ja ursprünglich gesagt, das Infrastrukturministerium nimmt er, nur das Finanzministerium nimmt er nicht.
Genau.
Ja? Und dann ist die Frage, gilt das noch? Oder ist er seit seinem Blinddarmdurchbruch so allergisch auf diese neue Regierung, dass er sagt, ich will nicht den nächsten Blinddarmdurchbruch, auch wenn das jetzt repariert ist, ich bleibe in Wien.
Ich glaube schon, dass das nach wie vor gilt. Und es gibt natürlich eine Mini-Möglichkeit.
Es gilt, dass der Hanke das übernehmen wird.
Ja. Das glaube ich schon.
Das heißt, es ist dann Buresch gegen Ludwig, Hergovich gegen Hahn.
Naja, warte, es gibt ja noch eine Alternativmöglichkeit, weil ich sehe nicht sehr viele Optionen der SPÖ für dieses Amt. Wenn das Innenministerium an die ÖVP geht, geht das Verteidigungsressort mit großer Wahrscheinlichkeit an die SPÖ. Und wer da der logische Kandidat wäre, früher hat es geheißen, der Schorsch Dornauer, nur wir wissen alle, der hat sich mit seiner Jagd ins Out geschossen. Genau. Das heißt, sehr viele Kandidaten haben sie da nicht, da könnten sie in letzter Sekunde sagen, da war doch schon der, den der Hergovich ursprünglich unterstützt hatte, nämlich der Herr Doskozil, Minister, und der hat sich dort so profilieren können. Warum nicht Hergovich als Verteidigungsminister?
Das könnte war der je beim Bundesheer oder ist es der nächste Zivildiener?
Ich glaube, er war auch Zivildiener. Es wäre natürlich, deswegen sage ich mir...
Aber das hatten wir schon mit Darabos.
Das war
nicht das Schlechteste, muss man ehrlich sagen.
Nein, also
war unauffällig. auffällig.
Ja, du, vielleicht haben sie auch irgendeinen Wehrexperten, den ich einfach nicht kenne, aber im Moment wüsste ich, sie können natürlich eine Frau nehmen. Sie könnten Julia Herr überraschend zur Verteidigungsministerin machen. Ja. Könnte amüsant werden.
So, dann gehen wir ganz kurz in der Werbepause und dann reden wir, wer könnte jetzt was werden in dieser Regierung. Aber vor allem, wie geht's denn jetzt bitte weiter? Ja? Werden wir die jetzt wirklich 5 Jahre auf der Backe haben? Oder wird es nur eine Übergangsregierung von 1 bis 2 Jahren? Wir sind gleich wieder da.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Die Insider. Journalisten, Politiker, Experten diskutieren die Themen des Tages. Der Blick hinter die Kulissen zu den Themen des Tages. Die Insider, die Themen des Tages, heiß diskutiert.
Ja, und zum Schluss des heutigen Insiders, fast schon zur Geisterstunde, ziehen wir noch eine Art Resümee und versuchen, die Fragen zu beantworten, die Sie uns am meisten stellen. Nämlich, wer wird jetzt was in dieser Regierung? Wer wird Kanzler? Und wer dreht als Letzter das Licht ab, wenn man das so sagen darf? Und Vizekanzler in dem Sinne, meine ich. Und dann noch die entscheidende Frage, wie geht es jetzt weiter mit dieser Regierung und wie lange werden wir die auf der Backe haben? Denn dass sie nicht sonderlich populär ist, haben wir an der heutigen Umfrage gesehen. 40% in der Hochrechnung, 8% für den Kanzler Direktzustimmung. Also das sind schon Werte, mit denen kann man normalerweise in anderen Ländern dieser Welt nicht regieren. Aber in Österreich ist alles möglich, Isabel. Also sag uns einmal, wie schaut es aus? Wer wird Kanzler?
Also der Kanzler wird der, du wirst gleich lachen, aber es wird nun mal der Christian Stocker werden.
Unser Bruchpilot.
Der ist nun mal der designierte ÖVP-Chef. Hinter ihm steht die ÖVP derzeit auch. Die honoriert, dass er da quasi einen durchaus talentierten Machtpoker hingelegt hat. Man muss auch zugestehen.
Einen durchaus talentierten Machtpoker.
Ja.
Indem er 2 Regierungen gecrashed hat. Zuerst naja, den Lehrmann, dann den Kickl.
Die erste.
Und jetzt als einziger übergeblieben.
Ja, aber für die erste kann er nichts. Das war eher die Wirtschaftskammer, die
es gibt viele, die sagen, er war da sehr, sehr aggressiv mit dabei. Aber bitte.
Da bin ich mir nicht sicher. Bei der zweiten schaut die Geschichte schon wieder anders aus. Aber,
das
aber
rechnest
jetzt
du ihm ja hoch an. Seitdem ist er ja dein Liebling. Ja, also, der durchaus talentierte...
Wolfgang, ich habe eh schon so viele Rechtsaußenfans.
Der durchaus talentierte Herr Christian Stocker wird Kanzler. Talentiert ist er in deinen Augen.
Talentierter Machtpoker.
Das ist ja wichtig für ihn.
Nein, du zitier mich bitte richtig. Ja. Und übrigens, ich bekenne mich dazu, dass ich zu jenem Teil der Österreicher und Österreicherinnen gehöre, die der Meinung waren, dass Herbert Kickl ein talentierter Oppositionspolitiker ist, aber nicht als Kanzler geeignet ist.
So. Also deshalb nehmen wir jetzt den talentierten Christian Stocker.
Nein,
der wird
talentierter Machtpokerspieler. Ich hätte vor einem Monat auch einen Lachkampf bekommen, wenn mir jemand gesagt hätte, der Christian Stocker wird Bundeskanzler.
Ich sage, in Österreich ist alles
hätte ich nicht angenommen, aber der Mensch ist ein Rechtsanwalt. Wir wissen beide, Rechtsanwälte sind...
In Wiener Neustadt allerdings.
Das stimmt, aber trotzdem, sie sind gefinkelt, wenn es darum geht, gewisse Machtspiele
zu spielen. Also Stocker wird Kanzler, wir freuen uns. Endlich einmal auch ein äußerlich wirklich attraktiver Kanzler mit einer schönen Glatze, die dann in den Kameras spiegeln wird, etc.
Wenn wir nach den Kriterien gehen, hätte keine der bisherigen Personen...
Dann nähern wir aber schon eine gute Gestalt.
Dann nähern wir.
So. Mächtig, kräftiger Handschlag, alles das, was man braucht von einem.
Aber ich meine, von denen, die derzeit
nur regieren Partei... Regieren oder halt leider nicht kennen, muss man dazu sagen.
Von denen, die derzeit Partei
sind. Wer wird Vizekanzler?
Naja, der Nächste, der sehr amüsant ist und der wahrscheinlich einen gewissen Herrn im Burgenland wirklich erbeben lassen wird, Andreas Babler.
Wird tatsächlich Vizekanzler.
So denn er nicht für eine Frau verzichtet, was ich mir nicht vorstellen kann.
Das wäre dann die Doris Burisch oder vielleicht sogar die Eva Maria Holzleiter. Oder für wen verzichtet?
Also wenn er quasi zu Ende denkt, was Sie immer gesagt haben, dass Sie Frauen forcieren wollen und ich weiß nicht was, wäre es meiner Meinung nach logisch, die Eva Maria Holzleiter zu nehmen. Die ist Anfang 30.
Aber das glaubst du
nicht. Nein, das glaube ich nicht.
Also, wir kriegen das Dream-Duo Stocker. Babler an
genau.
Regierungsspitze.
Und dann wird es aber spannend.
Wenn du als Finanzminister...
Schau, dann jetzt gehen wir als Erste vielleicht diese anderen Paarungen durch, weil als Fixstarter von beiden Seiten einerseits Claudia Plackholm, die soll zur Ministerin aufsteigen für Familie, für Jugend, für ich weiß nicht was. Da ist ja der Thomas Stelzer, der wiederum der oberösterreichische Landeshauptmann, ist ihr Mentor und der ist ja in den Verhandlungen derzeit auch mit dabei. Plackholm auf der anderen Seite fix eben Eva-Maria Holzleitner, die soll das Ressort...
Die würde dann keine Familie kriegen, sondern nur Frauen.
Die würde nicht nur Frauen, die würde bekommen Frauen, Medien und wahrscheinlich Kunst und Kultur.
Medien?
Ja. Die soll die Medien dazu kriegen. Ja. Also die ist
die Nächste das, mit einer wirklich großen Medienerfahrung.
Das
also ist, es kann nach der Susanne Raab immer noch besser kommen.
Das ist, sie ist quasi auch ein Protégé von Doris Bures, die seinerzeit als Frauenministerin dieselben Agenten hatte. Sie war damals auch für die Medien zuständig. Ich sage nur, das spiegelt sich ein bisschen, wie es früher war. Und dann kommen die zwei Shooting-Stars und das erinnert mich halt frappierend daran, wie das war unter der Regierung Alfred Gusenbauer und damals Molterer. Der, auf der einen Seite der Sven Hergovich für die SPÖ, der eben entweder Infrastrukturminister, das allerdings abgespeckt werden soll. Da sollen
oder
einige,
Finanzminister.
Glaube ich nicht, einige Agenten rauskommen. Und auf der anderen Seite soll ein wieder stark aufgewertetes Wirtschaftsministerium, wo man viele Agenten aus dem Infrastrukturministerium ins Wirtschaft, da soll der Wolfgang Katmansdorfer bekommen.
Der ÖVP-Star, ÖVP, so wie der Hergovich, der neue SPÖ-Star.
So ist es. Und das war damals die Achse übrigens, wir erinnern uns, Werner Faymann, Josef Pröll in der Regierung, Gusenbauer, Molterer, erinnert mich frappierend daran, dass da so ein Duo aufgestellt ist. Also ich habe die zwei Damen genannt, jetzt die. Und dann eben die große Quizfrage, Innenministerium, sagt man mir, könnte ein neuer Niederösterreicher kriegen? Da gebe ich jetzt offen zu, ich weiß nicht, wer der neue Niederösterreicher...
Das kann nur der Stellvertreter von der Frau Mikl-Eitner sein, nicht?
Kann sein. Auf jeden Fall ist es interessant, dass offenbar die Niederösterreicher eine Erbpacht auf dieses Ministerium haben.
Oder aber, der Kahner bleibt, ne?
Naja, angeblich ist das eher unwahrscheinlich. Unwahrscheinlicher zur Stunde ist auch, dass die Claudia Tanner bleibt, weil eben mutmaßlich das Verteidigungsressort an die Roten geht und das Landwirtschaftsministerium, und das dürfte der Bauernbund dem Stocker ganz klar gemacht haben, muss beim Herrn Totschnig bleiben. Norbert Totschnig soll eben bleiben, so wie er ist. Das heißt, da haben wir...
Sind vielleicht ein paar Österreicher endlich kennenlernen, weil der liegt ja derzeit bei einem Bekanntheitsgrad von 9%.
Ich finde das auch faszinierend.
Muss er mal zusammenbringen als Minister?
Absolut, aber er dürfte
aber er hat dann 4 Jahre Zeit, sich zu profilieren.
Ich weiß gar nicht, ob er das vorhat, weil er dürfte das Darling der des Bauernbundes sein und damit scheint man in Österreich sehr lang offenbar zu bleiben.
Finanzminister könnte dann der Alex Vrabetz werden, weil dir fällt niemand anderer ein derzeit.
Ja, also
so wie auf der SPÖ.
Wie gesagt, mir fällt dann noch Nikolaus Kowal ein, wenn du auf die andere Seite des Spektrums gehst.
Das wäre ein Marxist, ne?
Nein, also ich glaube, für die...
In der Sprache der ÖVP ist Kommunist wahrscheinlich. Ja,
ja, also gut. Ich glaube, in der Sprache der ÖVP würde sich da alles aufbäumen. Also mich würde es auch wundern, aber der...
Möglich ist alles.
You never know.
Aber du tippst auf deinen ersten Insider-Tipp, mit dem du ja das Land überrascht hast, Alexander Vrabetz, der Rapid-Präsident übernimmt den Fußballclub FC Austria.
Naja, weil es würde gewissen Logiken entsprechen. Der Mensch kennt sich mit Wirtschaft aus. Ich meine, man muss natürlich nicht jemanden nehmen, der sich mit Finanzen auskennt, aber grundsätzlich würde ich das machen. Er ist der Mann vom Wiener Bürgermeister. Mir sagt die Logik,
die Wiener SPÖ, und er ist ÖVP-kompatibel. Obwohl die ihn als ÖVP-Chef nicht haben wollte und dort ja weggeputscht hat.
Als ORF-Chef, ja, nicht wollte.
Der wurde ja von der ÖVP weggeputscht.
Das stimmt. Das
stimmt, dazu.
Das stimmt absolut. Aber Sie haben auch, Sie wissen auch genau, wie oft Sie ihn wegputschen wollten und daran gescheitert sind. Also eine gewisse Hartnäckigkeit gestehen Sie ihm natürlich zu. Mhm. Muss man
ehrlich sagen. Und dann haben wir nur ein paar Ministerien.
Naja, und dann ist noch spannend, weil das ist etwas, wo ich natürlich nicht weiß, was da jetzt am Nachmittag rausgekommen ist. Aber am Nachmittag wurde ja dann auch die Beate Meindl-Reisinger, die NEOS-Chefin, zu Gesprächen eingeladen.
Vielleicht als Bildungsministerin.
Und ihr wurde entweder Bildungs- oder Außenministerium angeboten. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, nämlich für eine Partnerschaft, dass du nicht direkt in einer Koalition drinnen bist, aber quasi...
Stimmt, ist die Beate in der Wüste.
Ja, oder du setzt den Helmut Brandstätter zum Beispiel als Minister ein, als Außenminister.
Also wenn, dann wird die Beate Meindl-Reisinger mit hoher Wahrscheinlichkeit Bildungsministerin.
Kann
sein. Und das wäre gar nicht so schlecht fürs Land. So, also... Und dann haben wir noch einen Außenminister. Bleibt Schallenberg vielleicht dann unter diesen Konstellationen?
Ja, wie gesagt, ich weiß es nicht, weil mein Wissen ist, dass sie das die NEOS anbieten, diese Position.
Aber alles werden ja die NEOS nicht übernehmen. Ne? Gäbe es einen anderen Bildungsminister oder Ministerin?
Naja, ich gehe davon aus, dass die SPÖ den Bildungsminister oder Ministerin stellen möchte.
Dann hätte die SPÖ die von der Gewerkschaft gewünschten Posten, Sozialminister mit Arbeitsagenten, also ein ganz mächtiger Sozialminister.
Absolut.
Gesundheitsministerin und Bildungsministerin. Genau. Sozialminister wird wer?
Naja, das ist entweder der Muchitsch, der Gewerkschafter, oder die Barbara Theiber, auch quasi Gewerkschafterin. Man muss bedenken, dass die SPÖ mindestens 50% Frauen in ihrem Ministerteam braucht.
Gesundheitsministerin dann? Würde
Wenn wäre. Sie das trennen, da ist, ich habe jetzt, es tut mir leid, Ihren Namen vergessen, es wäre eine Ärztin aus dem AKH. Also das wäre tatsächlich eine Ärztin, die quasi die Erfahrung hätte. Und da wollen Sie zurückkehren zur alten Tradition, nehmen wir eine Ärztin.
Gut, so. Und dann haben wir noch Bildungsministerin, das wissen wir nicht. Meinst du, dass das eher die SPÖ ist und als Außenministerin dann vielleicht die Beate Meindl-Reisinger?
Also es würde mich sehr wundern, dass die SPÖ, noch dazu, wenn es nicht eine Koalition ist, also wenn die NEOS in eine Koalition eintreten würden, würden sie ihnen das Bildungsressort schon geben.
Ich würde mir entschuldigen, ich kann mir das nicht vorstellen, weil wenn die denen schon den Finanzminister wegnehmen, dass sie jetzt dem Stocker auch noch das Außenministerium wegnehmen, dann ist der komplett enteiert.
Wieso?
Das hat ja auch die EU-Agenten.
Nein. Die EU-Agenten würden im Kanzleramt bleiben. Gut. Nein, das wäre dann trotzdem ein reines Außenministerium.
Eigentlich will ja die ÖVP das Außenministerium haben.
Bist du sicher, dass die Stocker-ÖVP auch so außenamtaffin ist?
Ich glaube, die haben zwei wirkliche Ministerien, die es haben wollen. Außen mit EU-Agenten, egal ob das dann beim Kanzler oder beim Außenminister ist, und Innenministerium. Anyway, das Verteidigungsministerium hätten sie auch gern. Bin ich gespannt, wie dieser Poker ausgeht.
Streng genommen kann die ÖVP natürlich argumentieren, na gut, ganz ehrlich, wenn wir so generös sind, also ich sage jetzt, wie die reden, und wir lassen euch Finanzen und Infrastruktur, was ja eine Novität in den letzten Jahrzehnten wäre, dann behalten wir dafür Innen- und Verteidigung. Could be, kann sein.
Ja, wobei das wäre schon ein starkes Stück, wenn die SPÖ Finanzen und Infrastruktur kriegt, dann hat sie das gesamte Geld und dann hat Michael Ludwig seinen Machtpoker gewonnen, weil dann kann er Wien sanieren mit dem Bundesgeld. Das war ja eigentlich sein Ziel bei der ganzen Aktion. So, und dann haben wir noch ein Ministerium über, das ist das Justizministerium. Was wird denn da jetzt passieren?
Da glaube ich, es könnte sein, dass wir da unterschiedliche Überlegungen haben.
Immer unterschiedliche, aber meistens sind es dann im Endeffekt dann doch dieselben. Also
ich glaube, da werden sie tatsächlich versuchen, das eher jemand Unabhängigen zu geben.
Ja.
Weil, dass du jemand mit eindeutig ÖVP, das geht sich nicht aus. Gleichzeitig wird die ÖVP aber sicher nicht wollen, dass die SPÖ das Justizministerium hat. Das heißt, da werden sie einen Kompromiss.
Ich habe ja gehört, da gibt es schon eine Kandidatin, die unabhängig ist. Das ist eine früher sehr, sehr anerkannte Staatsanwältin der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. die sich dann mit den dort Tätigen überworfen hat und sehr scharfe Kritik an denen übt, was sie für die ÖVP sehr sympathisch
macht. Ja, aber für die SPÖ halt sehr unsympathisch.
Ja, kann gar nicht so sagen. Und die jetzt im Umfeld der Anwälte tätig ist, weil das sind ja praktisch alle Anwälte in diese Verfahren derzeit inkludiert, die in Wien eine Lizenz haben, könnte man sagen.
Das stimmt.
Und die im Umfeld der Anwälte tätig ist, und da sagt man, eine Staatsanwältin, die auch bei den Anwälten gut käme, wäre ja eigentlich die Idealbesetzung. Und die aus der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft kommt, aber nicht mehr dort ist und ihr kritisch gegenübersteht. Also die Frau hat schon sozusagen alle Punkte, die für so jemand sprechen. Ich weiß nicht, ob sie ÖVP-Mitglied ist. Ich darf auch ihren Namen nicht sagen, weil ich versprochen habe, das nicht zu tun. Ja, also ist ja egal. Aber angeblich gibt es da eine Kandidatin. Hast du von anderen Kandidaten gehört oder ist das die einzige, die derzeit irgendwo am Horizont herumschwimmt?
Na, wie gesagt, ich höre, dass es jemand sein soll, der noch unabhängiger ist. Das heißt, dass der in, es ist gar nicht so einfach in Österreich zu finden, der quasi gar nicht involviert ist in irgendeiner Bubble, also weder der früheren Pilnacek-Bubble noch der WKStA-Bubble.
Nein, der Pilnacek-Bubble war die niedrige.
Nein. Aber WKStA war die einmal. Also, dass man jemanden nimmt,
ist ja nicht verboten, dass man in der WKStA war.
Nein, null. Ja. Aber dass man jemanden nimmt, der wirklich nichts damit zu tun hat. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel der frühere, der auch im Justizministerium gearbeitet hatte, der Krakow, der auch ein Antikorruptionsjäger ist.
Ein harter Staatsanwalt.
Ja, wer.
Okay, aber der wäre natürlich brutal und weiß nicht, ob das die ÖVP wirklich hat. So, und jetzt sind wir am Schluss. Geisterstunde, unsere Zuschauer wollen schlafen gehen. Schlussfrage, wie geht es jetzt weiter? Die beiden Herren, die da gerade gesessen sind, die wetten alles, was sie haben, darauf, dass die nicht länger als 1,5 Jahre regieren werden. Und dann wetten beide Herren, kommt Sebastian Kurz. Ist das auch deine Meinung?
Die haben, glaube ich, beide auch gewettet, dass der Kickl Kanzler wird.
Nein,
das heißt
der
Chab
hat es
nicht. Der Chab nie. Nein, Entschuldigung. Aber einer der beiden Herren war sich, glaube ich, ziemlich sicher, dass der Kickl... Also ich weiß es nicht. Ich glaube tatsächlich, dass so eine Regierungsform keine 5 Jahre halten kann. Die haben nur ein Mandat Überhang. Ich glaube, das Ziel wird sein, dass sie 2 Jahre durchstehen. Ich glaube, auch 2 Jahre braucht das Land, um ein bisschen eine Ruhe reinzukriegen und den Wirtschaftsstandort wieder zu beruhigen, weil das ist ja alles nicht mehr lustig, muss man auch ehrlich dazu sagen. Und ja, ich glaube, Sebastian Kurz will zurück. Und ja,
der hat ja hinter den Kulissen immer gesagt, ich brauche Zeit, um das alles wieder neu aufzustellen. Ich muss ein Geld aufstellen, weil die Partei ist pleite. Ich muss die Partei neu informieren, weil mit diesem Flohzirkus, um es freundlich zu formulieren, will nichts zu tun haben. Und drittens, ich brauche eine gewisse Zeit, um für dieses Land wieder Visionen und Leuchtturmprojekte zu entwickeln und beste Köpfe zu organisieren.
Weil in der jetzigen Situation hätte er mutmaßlich auch keine Chance, muss man dazu sagen.
Das ist ein reiner Sanierungsjob.
Und ich glaube, dass er das auch versteht. Das heißt, da braucht man eben diese 2 Jahre. Aber ob ich jetzt wetten würde, dass er zurückkehrt...
Aber dein Gefühl, du würdest dich ausnahmsweise zum ersten Mal in deinem Leben den Herrn Chab und Westenthal anschließen.
Nein, ich hätte das noch vor einem halben Jahr, hätte ich mich definitiv angeschlossen. Mhm. Aber ich habe nicht grundlos die Namen Werner Faymann und Josef Bröll ins Spiel gebracht. Wenn quasi die Herren Hergovich und Hartmannsdorfer von der ÖVP sich jetzt in diesen 2 Jahren wirklich etablieren in der Regierung, weiß ich nicht, ob nicht der Herr Hartmanns... Das
also
meinte
nicht,
ich.
Du meinst
nicht. Nein, ich habe nicht gemeint, die Kurz.
Ja, das wäre ja der Gag der Geisterstunde gewesen.
Gut, das wäre.
Sondern du meinst, der Hergovich
wären die
und
neuen
der Hartmannsdorfer
Faymann
dann,
und Bröll.
So werden. Und der Hartmannsdorfer hat natürlich
Zeug
zu einem möglichen ÖVP-Obmann, wenn sich der gut als Wirtschaftsminister.
Genau, der müsste sich jetzt etablieren. Wenn er das schafft, weiß ich nicht, ob die Türe für den Kurz nicht geschlossen wird.
Gut, das war's. Das war's für heute. Das war Isabel Daniel als Insiderin und ich als ihr Stichwortgeber. Ich freue mich, dass Sie so lange mit dabei waren. Jetzt wünsche ich Ihnen wirklich eine gute Nacht. Morgen wird spannend, denn ich bin schon ab 9 Uhr für Sie da, um Sie, und die Isabelle übrigens auch, um Sie über den Fortgang dieses Regierungs, Solos zu informieren. Die Vespa, könnte man sagen, mit Christian Stocker als Crashpilot, rollt in Richtung Hofburg und wird dort morgen hoffentlich endlich eintreffen, aus Wiener Neustadt kommend. Und darüber werden wir Sie morgen den ganzen Freitag lang informieren. Wird ein spannender Freitag und ein spannender Wochenende. Danke fürs lange Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Gute Nacht.